Herzlich willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
Hallo, okay. Lieber Paul. Ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast heute für das Interview mit mir und deinem Special Guest. Und ja, für die dich noch nicht kennen, würde ich vielleicht schon mal direkt vorwegnehmen. Du bist Sportarzt an der Charité und bist Verbandsarzt des Deutschen Leichtathletikverbandes, also ein Arzt irgendwo durch und durch. Dann natürlich auch Profiläufer. Du hältst zum Beispiel den 50-Kilometer-Rekord in 2 Stunden 49, also wirklich richtig schnell. Und worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen, ist, wie du es schaffst, den Spagat, die Waage da zu halten zwischen emotionaler Sportler auf der einen Seite, der am liebsten immer Sport machen wollen würde, und auf der anderen Seite eben der Mediziner in dir, der genau weiß, wann man nicht weiter trainieren sollte oder wie viel man überhaupt trainieren sollte, was man trainieren sollte. Und man natürlich im Leistungssport auch dann manchmal so ein bisschen gegen diese Regeln, die man da aus der fachlichen Sicht kennt, verstößt. Ganz genau, darüber wollen wir heute sprechen und ein paar Tipps von dir erfahren darüber, was es denn heißt, für dich gesund Sport zu treiben oder wie wir alle ein gesünderes sportliches Leben führen könnten. Das war es erstmal von mir, aber erzähl du doch gerne nochmal ein bisschen was über dich, wie du dahin gekommen bist.
Hallo Charlotte, vielen Dank für die Einleitung und schon mal die ausführliche Gliederung des Podcastes. Genau, das müssen wir denke ich alles ja, oder können wir alles im Einzelnen dann nochmal sozusagen aufführen. Ja, zu mir, du hast es schon gesagt, eben, ich bin genauer gesagt eigentlich mittlerweile sogar Brandenburger. Ich wohne im Norden von Berlin, so in der ersten Gemeinde nördlich von Pankow, und bin sozusagen Sportmediziner. Das im ärztlichen Bereich ist das eine sogenannte Zusatzbezeichnung, die man neben dem Facharzt, zu jeglichen Facharzt auch immer, erwerben kann. Das habe ich gemacht. Da gibt es in der Charité auch ein Institut mit einer Abteilung für Sportmedizin. Und wenn man da lange genug arbeitet und dann eine Prüfung ablegt, darf man sich Sportmediziner nennen, hat aber jetzt nichts mit dem Facharzt zu tun. Da bin ich auf dem Weg zum Facharzt für Innere Medizin und werde da auch bald fertig werden. Ne? Und aber da gibt es auch Orthopäden, die Sportmediziner sind. Ne? Die betrachten dann sozusagen ihren orthopädischen Bereich so ein bisschen mehr von der Sportlerseite. Aber es gibt auch beispielsweise einen Dermatologen, also einen Hautarzt, der beispielsweise gerne mit zu Olympia fährt, ne? Weil auch da häufig bei Olympischen Spielen auch Hautprobleme eine Rolle spielen und es auch da sportspezifische Fragestellungen gibt. Ne? Also auch da, Sportmediziner ist nicht gleich Sportmediziner. Und ich selbst komme, wie gesagt, da von der internistischen Seite und habe auch im Bereich der Leistungsdiagnostik promoviert, also meinen Doktortitel gemacht. Man hört es vielleicht auch so ein bisschen raus, ich stamme ursprünglich aus Dresden und habe da auch studiert. Und bin dann so über die Wege Rostock 2015 nach Berlin gekommen. Genau, arbeite mittlerweile, ich glaube, nächsten Monat sind es dann 10 Jahre als Arzt. Genau, und du hast es auch schon angeschnitten. Hab halt eben als Läufer auch mit diesem 50-Kilometer-Rekord, was ja, wenn man ehrlich sagt, im Verhältnis zu das, was die Profiläufer aktuell abliefern, keine, sage ich mal, Leistung ist, die irgendwie bei beispielsweise einer Olympia-Qualifikation gleichkommt. Es ist einfach nur eine Strecke, die selten gerannt wird. Und von daher habe ich da sozusagen mal fast im Vorbeigehen einen Rekord abgegriffen. Und es ist natürlich schön, gerade wenn man eben mit Nicht-Profisportlern spricht oder so, dann ist es auch als Arzt natürlich total toll, wenn man da irgendwie noch so Rekordträger ist. Aber jetzt gerade so unter den Sportlern muss man das auch, sagen wir, ein bisschen mit so einem Lächeln betrachten. Ne? Also wenn man das mal runterrechnet, da gibt es immer mal so Berechnungsformeln zwischen Marathon, 42 Kilometer und 50 Kilometer, dann wäre das ungefähr so eine 2,17. Und da sind wir noch über oder langsamer als der Frauenweltrekord im Marathon. Ne? Also es klingt gut, aber es ist jetzt, sage ich mal, in der Nischenstrecke. Genau, und jetzt nicht mit einem Olympiasportler vergleichbar, zumindest im Ausdauerbereich.
Okay, ja. Nehme ich so hin, aber trotzdem bist du natürlich da auch dann gerade sehr nachsichtig, weil die Sportler sind ja häufig Sportler als Beruf, ne? Also die machen ja häufig Sport und haben manchmal ihre 3 Einheiten am Tag und du hast ja wirklich von Anfang an, also mit deinem Medizinstudium schon, hast du ja den Sport immer nebenher, sag ich jetzt mal, laufen lassen. Und ich studiere selber Medizin und ich kenne das, das kann eigentlich schon den ganzen Tag einnehmen. Von daher würde ich trotzdem sagen, Respekt für so eine Leistung, einfach die nochmal nebenbei läuft. Also das finde ich schon bewundernswert.
Ja, danke. Also, aber du, wie gesagt, du studierst auch Medizin, beziehungsweise, also habe ich das ja aufgemacht, beziehungsweise der Arztberuf an sich bedeutet ja auch lebenslanges Lernen. Also gerade eben lerne ich sehr viel Intensivmedizin in der Freizeit. Und ja, es ist letztendlich, der Austauschsport ist halt natürlich ein super Ausgleich zu dieser sehr anstrengenden geistigen Arbeit. Wenn dieser Sportler-Lifestyle, so würde ich das mal nennen, und ich habe seit 1997 klassisch Leichtathletik betrieben, da natürlich relativ früh das Talent für den Langstreckenlauf erkannt, ne? Dann gehört das, sage ich mal, dazu, dass man einmal bis zweimal am Tag trainiert. Und die Frage ist aber natürlich, wie weit man das ausbaut. Ne? Früher, ich sage jetzt mal so in der 10. Klasse, da hat es bedeutet, wenn wir wieder 6 Kilometer Dauerlauf gemacht haben, dass ich da 16 Uhr mit dem Fahrrad zum Training gefahren bin. Dann hat man sich da umgezogen und getroffen und so gewartet, bis der Letzte dann fertig war. Dann ist man gerannt, dann hat man noch Nachbereitung gemacht. Und das war alles sehr, sehr gut, weil eben genau diese leichtathletische Grundausbildung, wo man dann irgendwie für so einen Dauerlauf, den man im Protokoll stehen hat, irgendwie 4 Stunden Zeit von Haustür zu Haustür verbraucht hat, gibt einen aber natürlich so auch diese Regelmäßigkeit mit, was das Ganze ums Laufen drumherum angeht. Also du hast jetzt allgemein von Sport gesprochen, aber bei mir, viele sagen, ja, Laufen ist ja halt nur Joggen gehen. Aber damit es eben halt gesund bleibt, ne, wenn wir uns dem Thema so ein bisschen annähern wollen, bedarf es halt einfach sehr viel Vor- und Nachbereitung. Und in der Leichtathletik oder in der Trainingsgruppe lernt man das halt sozusagen, sich nur darauf zu fokussieren. Und wenn man dann beginnt zu studieren und irgendwie mehr als nur einen Tag vor der Klausur mal lernen, ne, sondern halt regelmäßig irgendwie 6 bis 8 Stunden in der oder auch mal 10 Stunden in der Prüfungsphase in der Bibliothek sitzt, dass man dann diese Vor- und Nachbereitung in den Alltag mit einbaut. Und da ergeben sich eigentlich total viele Parallelen auch zum Nichtsportler.
Ja, ja. Also genau. Das finde ich trotzdem super interessant, weil das natürlich, man bewegt sich dann immer so als Läufer auch in seiner Bubble, ne? Und man spricht dann auch mit sehr vielen Läufern irgendwann nur noch. Und trotzdem erlebe ich das super häufig in Praktika, in Formulaturen, dass die Ärzte, die ja eigentlich Gesundheit vorleben sollen, dann teilweise das so gar nicht machen, ne? Und ich kann das auch total verstehen, wenn man sagt, mein Studium ist total anspruchsvoll und ich kriege hier irgendwie meinen Sport gar nicht so richtig reingepackt. Und trotzdem war das ja für dich nie eine Option, das Laufen sein zu lassen. Ne? Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen erklären, warum das für dich immer klar war und auch jetzt, wir haben das, glaube ich, eben schon gehört, mit deinem kleinen Nachwuchs da dabei, welche Anforderungen das Leben dir da auch immer gestellt hat? Laufen war immer dabei für dich. Wie kommt das? Was war da deine Motivation vielleicht auch manchmal in stressigen Phasen?
Ja, also die Grundmotivation war halt schon der leistungssportliche Aspekt, weil ich zu Studienzeiten da einfach, sage ich mal, kleinere Volksläufe auch mal gewinnen konnte und man dann auch, sage ich mal, ein kleineres Preisgeld abzwacken konnte. Das war erstmal so diese sozusagen anfängliche Motivation. Und wenn man dann halt sehr, sehr viel lernt und sehr, sehr viel Kopfarbeit leistet, dann merkt man, dass dieses stetige Laufen einen eben nicht nur fit hält, körperlich fit, sondern auch geistig fit hält. Und mir hat das mal ein Kumpel dann auch so gesagt, so, ja, du, ich muss hier irgendwie 8 Stunden in der Bibliothek sitzen, um mir ein Thema anzueignen und du gehst vorher eine Stunde laufen, dann bist du 6 Stunden in der Bibliothek und dehnst, machst irgendwie viel mehr Pause, machst alle 45 Minuten, 15 Minuten Pause, dehnst dich in der Zwischenzeit, bist dann nicht verkürzt, ne, weil du so viel sitzt, schläfst vielleicht sogar nochmal 20 Minuten, machst Powernap, machst die ganzen Dinge, die überall in diesen Infografiken stehen, ne, weil du diesen inneren Drang dazu hast, den hat man sich halt so ein bisschen angeeignet und gehst danach nochmal eine Stunde rennen. Und bist in der Prüfung und hast an dem Ende des Tages genauso viel verinnerlicht. Ja. Und das geht ja sehr viel mit so Wellbeing und Effizienzforschung einher, ne, wenn wir über den 6-Stunden-Arbeitstag etc. sprechen. Vor allem jetzt für die, sag ich mal, Informationsgesellschaft, ne, wo es jetzt nicht darum geht, dass wir körperliche Arbeit machen, sondern halt wirklich geistig kreative Arbeit. Und da ist halt schon so, dass man, wenn man so richtig im Lernflow ist, also richtig gut in dem Thema, dann kann man sich ja, kann man ja wirklich beim Laufen auch so ein Thema einfach verinnerlichen, einen Vortrag durchsprechen, Vortrag durchdenken, mittlerweile ja auch einfach Podcasts hören beim Ausdauertraining. Ich mache das mittlerweile so, nach dem Lauftraining sitze ich gerne noch auf dem Ergometer und fahre mich da so ein bisschen aus. Und mittlerweile mache ich meine Online-Fortbildung, sitze ich auf dem Ergometer und höre dazu.
Ja.
Grundlegend scheint es so zu sein, dass wenn man letztendlich körperliche Belastung hat in einem richtigen Bereich, Ausdauerbelastung, ist es auch einerseits, es gibt verschiedenste Theorien, dass die Hirndurchblutung vermehrt ist, einerseits, andererseits auch, dass bestimmte Areale des Gehirns teilweise weniger durchblutet sind, die sogenannte Hypofrontalitätstheorie. Das heißt, der Frontallappen ist weniger durchblutet, was so kreisende Zwangsgedanken vermindern soll. Also all das, ne, beispielsweise Prüfungsangst, ne, oder wenn man Stress, heißt ja auch manchmal, dass man so kreisende Gedanken hat und dann kriegt man die halt beim Laufen los. Also all die Aspekte, die beispielsweise auch dem Meditieren zugeschrieben werden. Und da muss man aber, und das heißt halt wieder der Vorteil des Sportlers oder der Person, die schon ein bisschen länger Ausdauertraining macht, wenn man da den richtigen Bereich, also den Sweet Spot, den Flow-Bereich findet, hat man eben auch durch so eine Art von Training einen meditativen Effekt. Also wenn uns immer empfohlen wird, setzt euch hin, meditieren, sage ich mir immer, finde ich gut, aber wenn ich im richtigen Bereich laufen gehe, dann habe ich da den gleichen Effekt durch meine rhythmische Bewegung, durch mein Loslassen können, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ja. Es gibt verschiedenste Theorien, ein paar hatte ich schon angeschnitten, aber das ist das, was ich auch als Athlet dann verspüre, ab von jeglicher Wettkampf- oder Siegesmotivation, die man so in der Leichtathletik hat.
Ja, finde ich total, total interessant, weil ich das auch für mich so unterschreiben kann. Also Prüfungsphasen ohne Laufen, da kann ich direkt unterschreiben, die laufen einfach nicht so produktiv ab, die laufen nicht mit so guter Laune ab, als wenn man da nicht läuft. Deswegen ist das für mich auch ein super Bestandteil im Studium schon immer gewesen, den ich nicht mehr wissen möchte. Aber du hast gerade auch schon angesprochen, Ausdauersport eben, ne? Es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die haben ihre Freude am Sport irgendwo anders gefunden als wir. Die machen gerne Krafttraining oder sowas. Kannst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen? Ist das der gleiche Effekt oder gibt es da nochmal einen grundlegenden Unterschied?
Also auch da kommt es natürlich drauf an, welches Intensitätslevel das Ganze hat, wie viele Pausen man einbaut. Es ist tatsächlich so, dass was wir jetzt als Sportmediziner oder auch in der Sportwissenschaft messen können, wenn jemand sogenanntes Maximalkrafttraining macht, beispielsweise, ich sage jetzt mal, 5 Wiederholungen, 3 Sätze und zwischendrin 5 bis 7 Minuten Pause, dann hat das halt nicht so den Durchblutungseffekt auf das Gehirn und das Rhythmische, was ich gerade beschrieben habe, wie das ein Ausdauertraining hat. Mhm. Aber auch da, als Leichtathletikarzt hat man ja auch die Werfer teilweise mit in Betreuung. Und wenn wir da merken, dass die, sag ich mal, unter Stresssymptomen leiden, halt auch aufgrund der Wettkampfbelastung, dann baut man da, kann man da einerseits eben klassisches Ausdauertraining einbauen, man kann aber denen auch sagen, ja, mach mal dein Krafttraining, gerade so, sage ich mal, Motorikübungen in einer gewissen Intensität, beispielsweise, also auch gemessen mit einem Herzfrequenzgurt, dass auch die gesamte Krafttrainingseinheit Man kann ja zum Beispiel auch Maximaltraining kombinieren mit ein bisschen hin und her joggen oder mit, sage ich mal, niedrigintensiven Kraftübungen, dass es auch da einen Ausdauereffekt hat. Ja? Und da gibt es aber natürlich auch wieder verschiedene Level. Also ich sage jetzt mal Maximalkrafttraining, was einfach nur Muskelschmerzen macht und dann aber auch Hypertrophie, also wirklich Muskelwachstum, Muskelvolumenzunahme mit großen Pausen. Das hat nicht, also keinen nachweisbaren Effekt. Außer vielleicht den, der sozusagen sich total aufgepumpt narzisstisch im Spiegel dann sieht, von daher und sich dann auch glücklich fühlt. Ne? Also von daher, das hat ja auch einen psychologischen Effekt. Also das kann bei einigen, meistens Jungs, auch gut wirken. Ne? Aber gerade Krafttraining mit einer, sag ich mal, höheren Wiederholungszahl im mittleren Herzfrequenzbereich, wo das auch so angenehm ist, vielleicht noch ein bisschen entspannte Musik dazu, wo die Technik auch stimmt, das kann einen guten Ausdauereffekt haben und eben dann auch diesen Flow bringen. Und die hohen Intensitätsbereiche, wenn wir jetzt Krafttraining zum Beispiel im CrossFit-Bereich, also M-Reps, as many repeats as possible, also viele Wiederholungen wie möglich in einer gewissen Zeit, beispielsweise 12 Minuten, dann hat so ein CrossFit-Training über 12 Minuten eben auch mal eine hohe Intensität, fast wie, sage ich mal, der Tempolaufbereich im Laufen. Das kann auch total motivieren oder so motiviert auch ganz, ganz viele. Aber da muss man aufpassen, da kommt man nicht unbedingt in einen Flow, da kann man eher, sage ich mal, so die Wut rauslassen, ne, wenn was schlecht lief. Und das kann einen auch so ein bisschen überaktivieren und es ist gut, um die Ausdauer zu verbessern, weil es hochintensives Training ist. Aber wer das beispielsweise mehr als dreimal die Woche macht, der kann auch dazu neigen, dass er so ein bisschen überdreht. Also wir nennen das dann sympathikotones Übertraining in der Sportmedizin. Und da hatte ich auch wirklich schon einige Patienten, die so mit zu mir gekommen sind, mitten im Berufsleben stehend, machen CrossFit, wirklich gute Statur, orthopädisch, zum Glück noch keine Verletzung durch die hohe Wiederholungs- oder durch das teilweise schlechte Technik bekommen, aber so ein bisschen überdreht und so zum Bluthochdruck neigend. Und wenn man dann mal so ein Training nachgefragt hat, dann kam halt, okay, ich mache das 4 bis 5 Mal die Woche. Immer nach einem harten Arbeitstag lasse ich dann alles raus, mache das vielleicht 19 bis 20 Uhr, so ein hochintensives Ausdauertraining, macht auch Schlafstörungen, weil es halt wach macht. Ne? Kann dann nicht richtig schlafen, bin den nächsten Tag nicht so konfliktfähig, auf der Arbeit läuft es wieder nicht gut, dann muss ich das wieder abends rauslassen den nächsten Tag und dann kommen die auch in so einen Teufelskreis. Also das ist dann zu viel des Guten. Und die werden dann teilweise auch von ihren CrossFit-Fähigkeiten, also was sie dann mal wirklich in der Wettkampfleistung bringen, schlechter. Mhm. Und da ist zum Beispiel dann ein, wenn man internistisch alles durchgecheckt hat, ne, dass die jetzt nichts anderes haben. Es gibt ja auch, sage ich mal, jetzt Raritäten wie Stresshormon produzierende Tumoren. Ne? Mhm. Aber es ist das seltenst, sondern meistens das, was ich gesagt habe, das sympathikotone Übertraining. Und den kann man ziemlich gut tun, wenn man beispielsweise bei den 5 Einheiten, die die machen, 2 Einheiten niedrigintensives Ausdauertraining rausmacht. Eine Einheit von den 5 sagt vielleicht wirklich sogar Richtung Yoga und Meditation, also ohne Kreislaufeffekt. Und nur 2 Einheiten wirklich das CrossFit. Und da kann man die dann sozusagen wieder ein bisschen mitteln. Also wie gesagt, wer Krafttraining machen will, kann da auch den Ausdauereffekt nutzen. Und wer da Angst hat, dass das Muskelwachstum zu gering ist, da kann man auch, gibt es eigentlich auch keine Studie, die sagt, dass wenig Wiederholungen mehr Muskelwachstum unbedingt bringen als viele Wiederholungen, aber bis zur muskulären Erschöpfung. Es ist aber natürlich eigentlich einfacher, mit viel Gewicht 5 Wiederholungen zu machen und sich eben halt nur, ich sag mal, 20 Sekunden zu quälen, als halt die gleiche Übung mit der Hälfte des oder mit einem Drittel des Gewichtes und dann irgendwie erst nach Minute 3 wirklich die muskuläre Erschöpfung zu haben, ne? Und sich dann die letzten 45 Sekunden quälen. Aber das hätte natürlich dann den besseren Kreislauf-Effekt.
Ja, das ist echt interessant, was du erzählst. Da kommt natürlich auch so ein bisschen rüber, Das ist irgendwo schon, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man gesund alt werden möchte, gesund hier im Jetzt auch sein möchte, dass es da schon Sportarten gibt, die man eher betreiben sollte und Sachen, die man vielleicht eher in Maßen genießen sollte. So würde ich es jetzt mal vorsichtig beschreiben. Wie würde denn aus deiner medizinischen Sicht jetzt mal das perfekte Training aussehen, um gesund alt zu werden?
Ja, also wir haben ganz klar definierte Aktivitätsempfehlungen, sogar der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Und die besagen, optimales Gesundheitstraining sind 150 bis 300 Minuten moderates Ausdauertraining pro Woche. Und zwar mindestens 30 Minuten am Stück. Ne, wenn man die 150 Minuten jetzt mal ausrechnen würde, das wären halt dann 5 Einheiten à 30 Minuten bis 5 Einheiten à 1 Stunde. Und davon auch, beziehungsweise teilweise noch zusätzlich, 2 Einheiten Krafttraining pro Woche der großen Muskelgruppen. Ne? Also meistens, bestenfalls Oberschenkel. Da geht es nicht darum, dass wir, die Weltgesundheitsorganisation möchte, dass wir alle noch die Möbel mit 70 die Treppe hochtragen können, sondern dass wir, wenn wir ans Alter denken, ne, gesund alt werden, die Muskulatur auch einfach brauchen, um einen gewissen Stoffwechsel herbeizurufen, der halt gegen unsere natürliche Entzündungsreaktion im Körper ankämpft, einerseits, und andererseits aber auch Muskulatur da ist, wenn es uns mal, sag ich mal, richtig erwischt. Ne? Wir sehen jetzt ganz viele Leute, die eben Covid-19 beispielsweise haben und beatmet sind, 2 Wochen auf Intensivstation liegen. Und wenn man dann 2% Muskelmasse am Tag verliert, fällt der Aufbau halt danach schwer. Wenn man aber beispielsweise einfach mal, sage ich mal, 30% mehr Muskelmasse hat, weil man Krafttraining gemacht hat, startet oder landet man dann auf einem höheren Niveau, als wenn man das eben nicht hat. Ja. Also ich kann nochmal wiederholen, 150 bis 300 Minuten Ausdauerbelastung, in bestenfalls dem Flow-Bereich pro Woche, und 2 Krafttraining der großen Muskelgruppen pro Woche. Am besten, und jetzt noch on top, mit ein bisschen Koordinationstraining, denn wenn es um das gesunde Altern geht, wollen wir nicht stürzen. Und da kann sozusagen Koordinationsbalancetraining auch verhindern, dass wir stürzen. Und wenn wir jetzt mal rausgucken, langsam wird es glatt draußen und dunkel, dann kann das Stürzen auch uns junge Leute schon betreffen.
Ja,
genau. Also gar nicht so wenig. Das ist echt richtig viel, wenn man sagt, im Schnitt 40 Minuten Training pro Tag. Ne? Das schaffen nicht viele.
Ja,
Und du hast das vorhin schon so angesprochen. Und genau zu dem Thema eben diese WHO-Empfehlungen und Fitness in der Ärzteschaft habe ich mal einen Vortrag vorbereitet. Und diese Empfehlungen, die ich gerade genannt habe, das schaffen ungefähr in den Durchschnittsindustrienationen ca. 20% der Leute. Und genau dazu gab es aber auch mal eine Befragung an die sächsische Ärzteschaft. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann das genau war. Irgendwann in den 2010 bis 2020, aber wahrscheinlich so um 2015, 2016 herum, Befragung der sächsischen Ärzteschaft oder von der sächsischen Landesärztekammer. Und auch da haben diese Aktivitätsempfehlungen unter den Ärzten nur 20% wirklich erreicht. Und da halt eher die Jüngeren, ne? Also ja. die noch nicht so sozusagen im Berufsleben komplett drinstehen. Also auch nur jeder 5. Ärztin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen mehr zu gendern.
Hat sich gut angehört. Dann würden mich noch 2 Sachen interessieren. Also erstmal bis hier natürlich super interessant. Wie sieht das aus? Haben wir jetzt schon so ein bisschen mal angeklopft mit Meditation und mit Stretching. Also gerade die Läufer, ne, die dehnen sich ja nicht so gerne, obwohl die alle wissen, wie wichtig das ist. Und Meditation ist ja auch irgendwie was jetzt als Trend hochgekommen ist. Aber du hast ja gerade schon angesprochen, viele Sportler sind vielleicht auch irgendwo Sympathikoton und auch viele Menschen im Arbeitsleben sind einfach immer im Fight-or-Flight-Modus. Und wir wissen ja, dass wir mit Meditation genau den Parasympathikus, also den Rest-and-Digest-Modus, aktivieren. Gehört das zu einem guten Sportler dazu, dass er zum Beispiel an Regenerationstagen auch mal sagt, er meditiert jetzt? Machst du das vielleicht auch selbst?
Also du hast das sozusagen in Kombination mit Stretching genannt.
Genau.
Und ich selbst versuche eigentlich immer wieder, hier tatsächlich das Telefon, aber meine Frau geht ran. Ich versuche das in Kombination tatsächlich immer mit Yogastunden zu machen. Und früher habe ich, also ich habe halt irgendwann festgestellt, dass die Yoga-Übungen lustigerweise eben genau die Schwächen des Läufers und eben eigentlich jedes Menschen, was die so natürliche Verkürzung der Muskulatur angeht, bedienen und auch sich auch letztendlich auf einen Trainer einzulassen und sei das früher live im Kurs oder mittlerweile digital, entweder über verschiedene so eine Videoplattformen oder ich nutze mittlerweile eine App, dass sozusagen man da einfach, ich persönlich finde es gut, auch da einfach jemanden zu folgen. Ne? Das klassische Meditieren, also der Versuch an nichts zu denken, habe ich persönlich tatsächlich noch nicht probiert. Finde ich aber persönlich total interessant. Ich muss aber sagen, genau zu dem Thema, du hattest so gesagt, Sympathikoton überdreht, gestresst. Wir haben mit einer Arbeitsgruppe der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité mit einem Kollegen aus der Ambulanz für Angststörung oder der Angstambulanz eine Studie gemacht und haben eben genau das verglichen, und zwar als Kontrollgruppe Stretching Yoga. Ich weiß nicht, wie hoch man den meditativen Effekt da eindenken kann, aber es waren sozusagen Bewegungsübungen geführte. Und zwar 5 Trainingseinheiten verglichen mit einem hochintensiven Intervalltraining, was halt insgesamt 30 Minuten ging, bei Patienten mit generalisierter Angststörung. Generalisierte Angststörung heißt, man hat ein erhöhtes Angstniveau, das heißt, man macht sich um ganz viel Sorgen, die eigene finanzielle Situation, die Angst, Verwandte können versterben. Ich hoffe, ich beschreibe das gut genug, ich bin kein Psychiater. Und da hat sich aber tatsächlich herausgestellt, dass das Training, also die körperliche Aktivität, besser geholfen hat in einigen Scores. Ne? Man kann also so eine psychiatrische Erkrankung mit Fragebogen-Scores immer, sage ich mal, im Schweregrad so ein bisschen einteilen. Und da sind die Scores in beiden Gruppen zurückgegangen, aber in der Gruppe, die sozusagen intensiv trainiert haben, besser als in der Gruppe, die Yoga-Stretching gemacht haben. Also dazu, wenn man sagt, wer kommt sozusagen besser im Leben klar, der Sportler oder sozusagen der, der nur meditiert, würde ich jetzt aktuell sagen, vielleicht die Sportlerschaft. Aber deine Frage war ja, gehört es mittlerweile zum für den Läufer, die Läuferin dazu? Wird es mittlerweile als ja beantworten. Wir leben in einer in the age of information overflow, also sozusagen Informationsüberflussgesellschaft, und da gehört das nicht nur, sage ich mal, für den aktiven Lebensstil dazu, sondern allgemein, um mit unserer, sage ich mal, aktuellen Gesellschaftsentwicklung klarzukommen, gehören Phasen des meditativen Zustandes dazu. Wie man diesen meditativen Zustand erreicht, das ist vielleicht eine andere Frage.
Ja.
Genau, also da muss jeder für sich selbst beantworten. Ich habe das ja schon angesprochen, ich bin ganz frisch Fati. Ich brauche nur länger in die Augen meines schlafenden Kindes schauen und dann komme ich auch in meditativen Zustand.
Ja. Oh Mann, genau. Das ist schön. Sehr cool. Echt, das hört sich super an. Da muss man natürlich nochmal jetzt echt sagen, du hast da nicht auf einmal mit angefangen und entschieden, du machst das jetzt alles. Du bist irgendwie von Anfang an mit dabei. Ne? Und wir haben auch gerade gesagt, das schaffen vielleicht 20% oder vielleicht sogar noch weniger in der Normalbevölkerung, dieses Bewegungsempfehlungspensum durchzuziehen. Und dann kommt vielleicht noch Yoga dazu, dann kommt vielleicht noch Meditation dazu. Dann kommt die Ernährung natürlich irgendwo noch zu einem gesunden Leben dazu, was alles irgendwo Energie, Zeit, Ressourcen in Anspruch nimmt. Hast du da mal ein paar Tipps für uns, wie du das denn auf die Beine bekommst?
Ja,
nachzugehen.
Also das ist, genau, du sagst es eigentlich schon, es ist ein Lifestyle. Also das betrifft eigentlich so den ganzen Tag. Ich denke, motivationell macht dieser Gesundheitsaspekt, hält nicht so lange vor. Es ist schon, ich glaube, das Erste ist schon immer, dass man sich irgendwie ein Ziel setzt und wenn ich da also einen Sportanfänger, Sportanfängerin als Patient habe, dann sage ich eigentlich schon, okay, wenn Sie laufen wollen, es ist jetzt Winter, nehmen Sie sich doch wirklich als Ziel beispielsweise einen klassischen Firmenlauf, sei das jetzt nächstes Jahr virtuell oder in echt, um da wirklich teilweise nur 5 Kilometer als Ziel zu schaffen, dass man irgendwie schon so ein fernes Ziel hat. Mhm. Zoomen sich da auch eine Person, die das gleiche Ziel hat, das ist das Gute bei Firmenläufen, dass das meistens als Team auch durchgeführt wird. Und wenn man bei Null beginnt, dann gibt es auch ganz klare Trainingsempfehlungen. Und die kann man erstmal so berechnen in Wochen Netto-Trainingszeit. Und wer bei Null beginnt, hat dann sozusagen in der ersten Trainingswoche eine Wochennetto-Trainingszeit von 30 Minuten. Das kann man einteilen in 3x10 Minuten Training. Und genau so ein Training, wenn man das als Lauftraining gestalten möchte, kann man ganz entspannt die sogenannte Last Mile nutzen, ne? Die jetzt beim Paketdienst immer so eine Rolle spielt, aber so die letzte Meile vor zu Hause. Und dann kann man das auch ein bisschen vielleicht auch einteilen. Das heißt, man, wenn man Sonntagabend, das ist jetzt hier, wir haben jetzt den Podcast gehört, ich bin jetzt total motiviert, es ist Sonntagabend, ich möchte jetzt sozusagen mit Sport starten, dann kann man einfach sagen, okay, ich putze meinen Turnbeutel wie früher, packe da ein paar, vielleicht ein paar Laufschuhe ein, die ich irgendwie schon da habe. Ich habe da schon mal irgendwann was in der Richtung probiert, packe mal ein paar Sportsachen ein. Und nehmen die dann mit auf die Arbeit, für die, die jetzt nicht im Homeoffice unterwegs sind. Und mache das einfach so, dass ich, je nachdem, wie man halt zurückkommt, wer schon Fahrrad fährt, der ist ja schon sportlich, aber wer jetzt mit den Öffentlichen zurückkommt, könnte einfach sagen, okay, auf der Arbeit gibt es hoffentlich irgendwo einen Platz, wo ich meine Businesskleidung einschließen kann. Dann nehme ich meinen Turnbeutel raus, ziehe meine Klamotten an, hoffentlich angepasst natürlich an die entsprechende Temperatur. Und bewege mich schon mal in, sag ich mal, Aufwärmintensität. Das kann auch Walking, schnelles Walking bedeuten. Beispielsweise jetzt mal zur S-Bahn, ne? Oder halt zum Auto, Parkplatz. Bin da schon mal so ein bisschen erwärmt. Kann dann so ein bisschen mir schon überlegen, was ich mache, funktionell, während ich sozusagen die größte Strecke meines Arbeitsweges eben noch mit meinem gewählten Gefährt, ÖPNV oder Auto, kann mir schon mal überlegen, was ich mache oder dehne ich mal schon ein bisschen oder mache ein paar Übungen irgendwie der S-Bahn, weil bin ich ja schon hibbelig, habe ja schon Sportkleidung an, die Leute gucken mich ja auch an, deswegen da gibt es dann auch eine Erwartungshaltung, dass man das dann auch macht, wenn man es einmal anhat, und steigt dann beispielsweise eine Haltestelle eher aus oder park mal etwas entfernt oder park meinetwegen auch vor der Haus- oder Wohnungstür und habe aber dann schon die Sportkleidung an und habe mich mental nicht den ganzen Arbeitsweg jetzt schon damit beschäftigt, jetzt was zu machen. Und dann ganz entspannt die 10 Minuten in der entsprechenden Intensität, die der Sportmediziner mir aufgeschrieben hat, spreche ich jetzt mal im R von mir, ne? Also die der Paul mir aufgeschrieben hat, laufe ich dann in der Intensität, wie mir empfohlen wurde. Und das, du hast es schon gemerkt, irgendwie 80% war jetzt mentale Vorbereitung, ne? Und 20% war dann erstmal nur das Training. Und das wandelt sich dann mit der Zeit. Also Beginn das 3x die Woche. Man kann auch sagen, so habe ich es immer meiner Mutti empfohlen, wir machen das Ganze auf dem Fahrradergometer zu Hause. 3x die Woche wäschst du ungefähr deine Haare. Immer wenn du schon in Unterwäsche dastehst und eigentlich gleich dich komplett ausziehen willst, in die Dusche, unter die Dusche gehen willst, dann setzt du dich noch aufs Ergometer und beginnst mal mit 10 Minuten.
Ja.
Und dann baust du das immer mehr aus und irgendwann, bei mir ist es mittlerweile so, also wenn ich nicht trainiert habe, habe ich gar keinen Grund zu duschen. Und wenn ich mal 2 Tage nicht trainiere, fragt mich meine Frau dann, muss mal wieder duschen. Ich so, oh Gott, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. So, ne?
Ja.
Also mit irgendwas kombinieren, was sowieso den Alltag betrifft. Ne? Zum Beispiel, ich habe das aktuell so, wir gehen häufig mit dem Kind draußen im Kinderwagen spazieren und ich habe meine Langhantel, ich mache halt Krafttraining nicht so gerne, aber ich brauche das auch als Läufer, ich habe meine Langhantel im Garten stehen, draußen und immer wenn ich vom Spazierengehen schon so ein bisschen warm bin, mache ich meistens so, dass ich vorm Spazierengehen ziehe mich ein bisschen dünner an, dann muss ich ein bisschen Seilspringen machen, bevor wir losgehen, damit ich auch ein bisschen warm bin. Wenn mir zwischendurch nicht damit mir nicht zu kalt wird, mache ich ein paar Ausfallschritte, das ist auch eine wichtige Übung. Und wenn wir zurück sind, bin ich warm von diesen Übungen und mache noch meine Kniebeuge mit einer schweren Langhantel, weil ich sowieso schon draußen bin und sowieso schon Handschuhe anhabe.
Ja, cool.
Also, ne, man muss das konditionieren mit etwas, was man sowieso schon immer macht. Oder aktuell als Läufer muss man ganz viel exzentrisches Training machen. Also Achillessehnentraining, Wadenhebertraining, das ist was ganz Essentielles. Da so die Therapieempfehlungen sind teilweise 6-mal am Tag. Ich mache das zumindest morgens und abends beim Zähneputzen.
Mm-hmm. Ja, also alles
man muss das verbinden.
Man muss anfangen einfach, ne? Das ist meistens das Schwerste. Und genau, einfach verbinden mit Sachen, die man sowieso macht, damit man es dann auch macht. Ne? Sehr,
genau,
sehr gute Tipps.
Vielleicht eins noch, dass wir nicht bei der halben Stunde bleiben. Dann kann man das Ganze um 10% pro Woche steigern, bitte nicht mehr. Weil wir wollen das ja vielleicht irgendwie auch über die nächsten 20, 30, 40, 50, 100 Jahre durchziehen. Ne? Also es ist genügend Zeit, man muss nicht im Sommer den Marathon rennen. Und in der Zeit kann man sich dann noch ein bisschen tiefer mit Trainingswissenschaft beschäftigen, ne? Dass man dann so rausfinden kann, was für einen das Richtige ist. Also mit einer halben Stunde, dreimal die Woche, 10 Minuten beginnen, was einem auch immer Spaß macht, wo man den Flow findet, wo man dann so knapp beginnt zu schwitzen und dann steigert man um 1 Minute pro Woche. Und zack, ist man bei 5 Stunden. Naja, also, genau.
Und dann lieber kontinuierlich dabei bleiben halt, ne? Da hast du jetzt ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Einfach mal locker anfangen und einfach dabei bleiben halt und nicht so schnell wieder raus sein. Und ich kenne das auch total extrem aus meinem Umfeld, dass Leute dann sagen, Laufen ist irgendwie nichts für mich. Und dann frage ich mal, wie bist du so gelaufen, wie viel und wie schnell, zeig ich mal her. Und die meisten fangen einfach viel zu schnell und viel zu häufig und viel zu lang an. Und wir hatten ja auch gerade schon mal vom Flow-State gesprochen und ich würde da jetzt mal nachfragen, dieser Flow-State, den du beim Laufen erlebst, ist der eher bei einer niedrigen Intensität?
Also rein motorisch ist der eigentlich fast schon beim Marathon-Tempo, muss man sagen. Bei dem man dann, also bei dem individuell die meisten Personen ein Flow-Erlebnis haben. Für mich würde das jetzt bedeuten, also eigentlich Marathon-Tempo ist eigentlich Quatsch. Das Tempo, was man dann bei gutem Training irgendwann mal 3 bis 4 Stunden durchhält.
Mm-mm. Würdest du sagen, dass man als Laie, also als Laufanfänger, diesen Flow-State schon bekommt oder muss man eine gewisse Fitness mitbringen, um beim Laufen diesen Zustand zu erleben?
Man braucht definitiv eine gewisse muskuläre Fitness, weil es einfach sein kann, dass da wirklich was schmerzt. Aber ansonsten kann auch dieses Flow-Empfinden schon beim Walken kommen. Also es gibt genügend Menschen, die einfach vom Fitnesslevel halt so sind, dass dieses Flow-Gefühl beispielsweise bei 6 km/h schon kommen würde oder 6 km/h auch das Marathon-Tempo, das errechnete wäre, wenn man die mal auf Laufband stellen würde und eine Leistungsdiagnostik machen würde. Und da muss man einfach sagen, Joggen, Laufen macht motorisch erst Sinn ab 8 km/h. Und wer das halt bei 6 km/h hat, der wird, meine Großtante ist so eine, mit über 70, geht die halt total gern walken und ist auch immer total glücklich danach und währenddessen. Und die hatte halt bei dem Tempo schon ihr Flow-Empfinden. Cool. Und könnte wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, hey, heute Wettkampf, würde ich das auch mal 4 Stunden dann durchhalten.
Ja.
Weil, jetzt können wir noch ein bisschen in die Evolutionspsychologie so ein bisschen hineingehen. Wir sind ja eigentlich irgendwie erst seit 10.000, 20.000 Jahren jetzt hier im Kalten und die meiste Zeit der menschlichen Entwicklung waren wir wahrscheinlich eher in der Hitze, eher so Richtung zentralafrikanischer Grabenbruch. Also so, das geht ja so bis auf über 2 Millionen Jahre zurück. Und so die Menschen scheinen ja eher sogenannte Hetzjäger gewesen zu sein. Das heißt, wir hatten noch keinen Speer erfunden, wir hatten noch keinen, vielleicht schon den Stein irgendwie gefunden, dass wir den werfen können. Aber eigentlich war unsere Jagdmethode, deswegen scheinen wir auch den aufrechten Gang zu haben, unsere Jagdmethode besser hitzeresistent zu sein als klassischerweise die Gazelle. Ne, deswegen, also wir gehen aufrecht, weil dann sind wir weniger der Sonne ausgesetzt. Ne? Wir können schwitzen im Gegensatz zu den, also als einziges Säugetier können wir richtig schwitzen. Das heißt, auch da unter Belastung können wir besser der Hitze standhalten. Und eine Theorie ist, dass dieses Flow-Empfinden genau das Tempo ist, mit dem wir eine Gazelle 3-4 Stunden hinterherjagen können, bei 35 Grad draußen. Und nach sozusagen so 20% vor der Zeit, bevor wir einen Hitzschlag mit Hitzschlag umkippen würden, kippt die Gazelle einfach um und wir müssen sie nur noch einsammeln.
Ja.
Ne? Ja, wenn wir zu schnell losrennen würden, dann wären wir nach 3 Kilometern fertig, die Gazelle weit weg, die ist noch längst nicht überhitzt. Mhm. Wenn wir zu langsam losrennen, das, was wir 12 Stunden durchhalten, ne, dann wird die Gazelle uns nie umkippen. Aber genau scheinbar dieses Marathon-Tempo, wenn man das jetzt mal auf heutige Distanzen zurückrechnet, das belohnt unser Gehirn, dass wir in dem Tempo bleiben, nicht zu schnell und nicht zu langsam, wenn wir bis wirklich in uns reinfühlen. Und dann werden wir dafür belohnt, dass wir das noch 1-2 Stunden durchhalten und kommen in dieses High. Und dieses High kommt bei manchen so intensiv, auch gerne erst mal nach 90 Minuten, ne? Dass wir dann noch weitermachen. Nur so weit, dass wir noch nicht den Hitzschlag bekommen, aber die Gazelle schon. Also so dieser Jagdtrieb, das wäre eine Theorie. Es ist nur eine Theorie. Wir können es natürlich nicht nachweisen. Aber es ist irgendwie, ich finde, es macht das plastisch.
Ja, finde ich auch total interessant, vor allem, weil ich auch mal gelesen hatte, dass diese natürliche Distanz, die wir täglich da zurückgelegt haben, in dem Zeitalter, von dem du gerade sprichst, so 40 bis 50 Kilometer gewesen sein müssen. In diesem Radius haben wir einfach nach zum Beispiel Gazellen gesucht oder nach Samen oder sowas. Und das würde ja auch ganz gut zur Marathondistanz passen, ne? Also es ist ja dann.
Aber halt nur mit der Physiognomie, also eher mit der Statur, sag ich mal, des eher ausdauernden Typus. Ne?
Ja.
Wenn wir jetzt dann mal vielleicht ein paar 10.000 oder 100.000 Jahre weitergehen, dann entdecken wir doch dann den Speer. Ne? Mit dem braucht man einen starken Wurfarm. Und diesen Typus von Mensch, ne, gibt es ja auch. Ne? Oder sozusagen ist dann vielleicht eher in die Richtung gegangen. Ne? Und von daher kann man halt eben auch nicht jeden, sage ich mal, Typus American Football Spieler 120 Kilo empfehlen, gleich Marathon zu laufen. Ne? Mhm. Wo man sagt, muss auch nicht immer sozusagen passen. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, von der Gesundheit, um 100 Jahre alt zu werden, reicht ja auch 4 Stunden pro Woche und nicht pro Tag.
Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Lifestyle. Ich würde da vielleicht mal ganz kurz das Thema Ernährung anschneiden, weil ich das gerade ganz passend finde. Wenn Gesundheit, wenn Sport zum Lifestyle wird, dann wird ja auch zwangsläufig irgendwann die Ernährung zum Thema, ne?
Ja.
Was hast du da für dich rausgefunden, ausprobiert? Wie ernährst du dich heute? Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben.
Also als Läufer ist für mich natürlich immer ganz relevant, dass natürlich das ganze Organ, das Magen-Darm-Paket halt ziemlich wackelt. Und wenn da gerade zu viel und zu deftiges gerade im Magen ist, dann stört mich das halt schon sehr. Das heißt, ich versuche natürlich schon nicht mit nach einer großen Mahlzeit mit vollem Magen loszulaufen. Sondern versucht das möglichst nach das Laufen zu legen. Also einfach schon mal das Timing. Ne? Mhm. Aber ansonsten, so mein normaler Tag ist eigentlich, ich stehe auf, trinke erstmal ein Glas Wasser, weil ich doch ja die ganze Nacht meistens nichts getrunken habe. Und bin persönlich schon starker Fan einer kohlenhydratreichen Ernährung, weil in dem Intensitätsbereich, in dem ich trainiere, einfach die Kohlenhydrate, also sag mal Stärke, ne? Stärke und auch Zucker, auch der böse Zucker, mich dazu bringen, dass ich einfach eine bessere Leistung beim Training abrufen kann und das Training mir auch geistig leichter fällt. Das heißt, einen kleinen kohlenhydratreichen Snack, das sei das ein Porridge, sei das eine Scheibe Toast. Und mittlerweile, im Gegensatz zu früher, achte ich aber auch drauf, dass selbst schon diese erste Mahlzeit mindestens 15 bis 20 Gramm Eiweiß beinhaltet. Das heißt, auch ich bin da umgestiegen mittlerweile auf einen Protein-Toast, ne, oder Porridge hat ja automatisch schon viel Eiweiß, weil ich irgendwie erstmal so grundlegend, dann gehe ich weiter zu den nächsten Mahlzeiten, bei jeder Mahlzeit, die ich zu mir nehme, 15 bis 20 Gramm Eiweiß möglichst gut über den Tag verteilt bei jeder Mahlzeit drin haben möchte, dass ich so auf 1,5 bis fast 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag komme. Also auch ich versuche irgendwie 100 bis 140 Gramm Eiweiß am Tag aufzunehmen.
Ja.
Wo das herkommt, ob ich das aus veganen Ressourcen, aus Humus, wie gesagt, Porridge, das kann auch mit Wasser sein, oder aus tierischen Ressourcen bekomme, hat letztendlich kaum einen Effekt, außer dass man halt, wenn man das aus pflanzlichen Ressourcen sich holend, da mehr Volumen aufnehmen muss. Mhm. Genau. Das Gute, wenn man viel trainiert ist, dass sozusagen man es echt schwerfällt, gerade als Läufer insgesamt zu viel zu essen. weil es wirklich scheinbar so ist, durch dieses Wackeln und auch mal die intensiveren Belastungen, unser Appetit und Nicht-Appetit, also das Regulierungssystem, ziemlich gut eingestellt ist und eher daraufhin eingestellt ist auf niedrigeren Körperfettanteil. Also auch da kann man schon sagen, das Laufen macht tendenziell einfach dünn. Im Gegensatz beispielsweise zum Fahrradfahren, weil scheinbar dieses Organpaket dann nicht so wackelt. Ne? Oder man beim Fahrradfahren tendenziell, weil man hauptsächlich nur die Oberschenkelmuskulatur belastet, nicht so intensiv das Ganze machen kann wie beim Laufen. Ne? Mm-mm. Genau, also kohlenhydratreich insgesamt, möglichst bei jeder Mahlzeit Eiweiß und alles, was gesund ist, also wirklich Obst, Gemüse, was ich schon versuche in rauen Mengen zu essen, eher so nach dem Training, weil wenn da zu viel Volumen drin ist, mag ich das nicht noch.
Eine Frage noch an der Stelle, weil ich da auch viele Fragen zu bekomme. Intermittierendes Fasten. Ist das ein Ding für dich? Ich weiß, dass ganz viele Sportler das gerne machen wollen würden und die das einfach schlicht nicht hinbekommen, weil wenn man dann mal ein Essensfenster hat oder ein Fastenfenster, wo man aber nichts isst, dann muss man natürlich die Portion auch zwangsläufig größer werden lassen. Und ich kenne viele, die das nicht hinbekommen, die aber prinzipiell das ganz gerne mal ausprobieren würden. Wie ist das bei dir? Hast du das schon mal ausprobiert? Oder?
Also letztendlich gilt das ja zur Regulation des Entzündungsniveaus im Körper, ne? Damit wir halt für den normalen Menschen nicht immer sozusagen die komplette Energieressourcen da haben wollen. Und beispielsweise 16 Stunden nicht essen oder auch mal 24 Stunden nicht essen, heißt ja immer ungefähr ein Kaloriendefizit, was man, wenn man jetzt was isst, eine Mahlzeit, die hat 800 Kalorien und isst dann 16 Stunden nichts und verbrennt dann 100 Kalorien pro Stunde, dann landet man irgendwo bei minus 800 Kalorien nach den 16 Stunden. Das habe ich mit einer 80-minütigen Laufeinheit sowieso schon direkt nach dem Training, diese minus 800. Mhm. Also von dem Energieniveau ist das sozusagen etwas, das hat jemand, der viel Ausdauertraining betreibt oder trotzdem oder auch selbst im Fitnessstudio mit Krafttraining, wenn man sehr, sehr viel Energie verbrennt, wenn er sehr lange da trainiert, hat er automatisch. Von daher, und das gilt ja auch für viele natürlich ganz klar dem Abnehmen, und da muss man halt immer überlegen, schränkt es halt eher mein Training ein, wenn ich sowieso nur dreimal die Woche trainiere, ne? Dann kann man das zum Beispiel an den Tagen nach dem Training auch mal probieren, ne? Dass man dann ein bisschen, also dass man sozusagen intermittierendes Fasten macht. Wer viel trainiert, täglich trainiert und dann noch fastet, macht meines Erachtens keinen Sinn, also wer das jeden Tag macht, ne? Also dreimal die Woche trainieren, beispielsweise Gesundheitstraining, zwei Tage fasten, bis zu zwei Tagen, ein bis zwei Tage, denke ich, macht schon Sinn. Mhm. Aber beispielsweise jeden Tag trainieren und jeden Tag dann, sage ich, 8 Stunden was essen, 16 Stunden nichts essen, macht keinen Sinn, weil durch das Training haben wir schon das Kaloriendefizit. Der andere Aspekt vom Fasten, neben diesem Energiedefizit, das heißt, Energiedefizit heißt ja eigentlich, ich verarme meine Glykogenspeicher in Muskulatur und Leber, aber jetzt zentral gesehen hauptsächlich in der Leber, das habe ich, wie gesagt, durch den Sport, ist der zweite Aspekt ja, dass ich irgendwie mal meinen Darm entlaste. Das heißt mal, kein Nahrungsbrei im Magen-Darm-Trakt. Die Darmflora kann sich vielleicht mal wieder ein bisschen erholen. Ne? Wenn ich sehe immer so unsere Magen-Darm-Flora als Wald an. Ne? Und das soll ja auch nicht permanent überdüngt werden, wenn wir es so nehmen. Und da macht eher mal Sinn, das mache ich persönlich gern mal. Auch im Leistungssport machen wir mindestens jede dritte oder jede vierte Woche eine Entlastungswoche, ne, wo wir auch mal 1-2 Pausentage mit richtig Pause drin haben. Und da mache ich es gern so, dass ich versuche mal, ich habe ja auch nicht jedes Mal, 24 Stunden oder sogar mal 36 Stunden gar nichts zu essen, ganz, ganz wenig, ne, nur Wasser trinken, ein bisschen Brühe, Salz sorgen. dass wirklich der Darm mal 24 Stunden Ruhe hat. Ich habe mich noch nicht genau in die Forschung da eingelesen, aber da spüre ich, tut es mir irgendwie gut und ich komme mit dem Gefühl besser klar, hungrig zu sein. Als jemand, der viel Sport treibt und eben auch viel Energie verbraucht, dann wird man ja auch schnell mal zur Diva, ne? Wenn man im Kalorienmangel ist. Und da wirklich für sich so festzustellen, hey, das ist wirklich nur der Energiemangel, ich bin jetzt gerade nicht laut, ich bin nur hungrig.
Ja, ne? Ja.
Und da drüber hinwegzugehen, also diese mentale Stärke, dieses Stamina zu entwickeln, vom Kaloriendefizit und trotzdem einfach entspannt weiterzumachen, das mag ich da sehr. Ja. Das mache ich aber auch nur, wenn es nicht zu kalt ist, weil da kriegt man ganz schnell kalte Hände, kalte Füße und kalte Füße heißt beispielsweise bei mir Nase zu, ne, verschnupft, ohne jetzt erkältet zu sein. Und wenn man dann noch unter Menschen kommt, hat man sich natürlich auch schnell erkältet. Zum Glück, ein Vorteil der aktuellen Situation, dieses klassische, ich unterkühle mich, ich bin verschnupft und dann kriege ich richtig eine Erkältung, ist ja aktuell nicht so, weil man ja auch die normalen Erkältungsviren werden ja kaum verteilt aktuell. Das ist ganz gut.
Ja.
Also habe ich tatsächlich in letzter Zeit auch mal im Winter so einen Fastentag eingelegt, in der Ruhewoche.
Ja, ja. Ja, interessant. Sehr cool. Noch eine Frage vielleicht. Braucht man als Sportler oder um gesund zu leben Nahrungsergänzungsmittel in seiner Ernährung, wo wir gerade beim Thema sind, oder alles überfällig?
Also diese klassischen Multivitaminpräparate, wo man sagt, ein Haufen B-Vitamine drin, bin ich nicht so Fan von oder irgendwie die ganze Zeit so halb hoch dosiert, ich sag mal klassisch Vitamin C und dann aber irgendwie so 200 bis 400 Milligramm, also keine Bindegewebsdosis, die irgendwie bei 60 Milligramm oder 80 Milligramm wäre und auch keine Anti-Erkältungsdosis. Ich habe mich gerade unterkühlt, ich habe Angst, mich zu erkälten und nehme dann 1 Gramm Vitamin C am Tag.
Ja.
Das finde ich Quatsch. Ne? Also, sag mal, die Multivitaminpräparate, von denen man dann einfach nur gelben Urin bekommt. Ne?
Ja.
Weil die haben wir, wenn wir viel Sport treiben und dann entsprechend auch viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte essen, haben wir in der Regel da keinen Mangel. Ne? Mhm. Ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe wirklich die letzte Woche nur Fastfood gegessen, mir nur Pancakes aus weißem Mehl gemacht, weil ich halt einfach irgendwie nur die Energie brauchte. Dann nehme ich auch manchmal, hat man ja irgendwie, kann man mal eine Vitamin B oder Multivitamin-Tablette nehmen, aber nicht regelmäßig. Mhm. Also das fällt raus, das kann die gesunde Ernährung machen. Was auch rausfällt, ich würde lieber so die gefährlichen Dinge gleich am Anfang nennen, ist hochdosiertes Magnesium. Also da gibt es meines Erachtens wirklich so gefühlt so eine Magnesium-Mafia, die dann wirklich 2x300 Milligramm Magnesium am Tag empfehlen, nur weil man einmal einen Krampf gehabt hat. Obwohl wir in der Sportmedizin wissen, dass über 90% der Krämpfe entweder reine muskuläre Belastung sind oder wenn, dann eher Natriummangel. Mhm. Nur so 8% überhaupt der Muskelkrämpfe mal ein Magnesiummangel sein können. Und wer genügend Vollkornprodukte isst, hat, entwickelt nicht so schnell einen Magnesiummangel. Also auch da keine hochdosierten Magnesium-Einnahmen. Da reichen 2x150 Milligramm, wenn man wirklich 3-4 Liter schwitzt am Tag. Ne? Also 2 harte Einheiten macht. Weil dieses Magnesium die Eisenaufnahme stört. Und im Ausdauersport haben wir, wenn es nämlich um wichtige Supplemente geht, tendieren wir eher zum Eisenmangel. Wenn wir dann beispielsweise uns jetzt im Rahmen unser Ausdauertraining und unseres gesunden Lifestyles noch entschieden haben, uns beispielsweise vegan zu ernähren, tendieren wir noch mehr zum Eisenmangel. Und da mache ich es tatsächlich so, dass ich ab und an mal meine Eisenspeicherwerte messe im Blut und dann gegebenenfalls auch Eisentabletten einnehme. Mhm. Aber das sollte man halt eigentlich auch nur nach einer entsprechenden Blutentnahme mit Ferritin-Messung machen. Also Eisen wäre für den Ausdauersport meines Erachtens wichtig. Nahrungsergänzung in dem Sinne, wenn es um die Eiweiße geht, versuche ich das möglichst persönlich einfach mit Eiweiß- oder proteinreicher normaler Ernährung, sei das vegetarisch der Skyr, sei das, ich hatte es schon genannt, die Kichererbsen sind tatsächlich die beste Aminosäureprofil haben von den Hülsenfrüchten. Aber da ist beispielsweise so, ich hatte vorhin schon Sehnentraining angesprochen. Wenn wir Ausdauertraining machen, Lauftraining, unsere Muskulatur reagiert viel, viel schneller als unsere Sehnen. Unsere Muskulatur ist nach 6 Wochen schon super angepasst. Unsere Sehne braucht teilweise 500 Tage, um sich richtig gut anzupassen. Und da, obwohl ich eigentlich gerade, weil ich persönlich setze ich eigentlich schon seit Längerem auf kollagenhaltige Produkte. Das heißt, früher zu meinem Sehnentraining, weil das tatsächlich in Sportwissenschaften Studien gezeigt hat, dass wenn man ganz klassisch Gelatine in Joghurt rührt dann um das Sehnentraining herum nimmt, tatsächlich dieser Stoffwechsel in den Tendozyten, also den Sehnenzellen, erhöht sein soll. Ob mir das individuell was bringt, kann ich nicht genau sagen. Ich persönlich habe jetzt halt einfach auf etwas besser verträgliches Kollagenprodukt gesetzt, was mir einfach besser schmeckt. Aber das ist was, wo ich sage, ja, das ist aus Fischknochen oder Schweineschwarte hergestellt. Aber wenn ich will halt eben nicht die Fischknochen oder die Schweineschwarte oder eben das ganze Schweinesteak essen, sondern wenn halt was vom Schwein oder vom Rind, dann eben nur noch das Hydrolysat. Und das ist was, da bin ich persönlich mittlerweile, obwohl die Studienergebnisse auch noch nicht total eindeutig sind, bin ich in der Hoffnung, dass mir das was bringt. Ne? Ja. Obwohl ich auch weiß, ja, der Körper kann es theoretisch selbst herstellen, aber irgendwie so die Theorie, ich nehme es ein und es kommt mal, du studierst auch Medizin, es kommen tatsächlich die Tripeptide, also die 3 Aminosäuren am Stück sind im Blut auch so nachweisbar. Und ich setze den Reiz auf die Sehne, dann würde ich auch sicher gehen, wenn ich schon trainiere, dass da wirklich auch genügend Nährstoffe dafür da sind. Weil irgendwie so als Läufer ist man auch so permanent auch im Makronährstoffmangel. Ne? Aminosäuren ist ja wie Kohlenhydrate, Fette, einfach Makronährstoff. Genau. Also das Eisen und Kollagen, das sind so die Dinge, die ich einnehme, obwohl das Dinge sind, die wir in der normalen Ernährung auch aufnehmen könnten, aber eben gerade bei fleischarmer Ernährung. Das ist eigentlich genauso. Ne? Früher haben wir immer gesagt, oder das stimmt auch, bei einer sozusagen ausgeglichenen Vollkost, das heißt eben auch mal Schwein und Rind, brauchen wir keine Nahrungsergänzungsmittel. Wenn wir uns aber irgendwie ökologisch ein Stück weit korrekter ernähren wollen, also ne, noch fleischärmer als sonst schon, dann macht das ein Stück weit Sinn, das zu supplementieren.
Ja, das ist mit dem.
Drittes kommen noch. Vitamin D, eigentlich ganz klar. 2 bis 3.000 Einheiten im Winter. Ich glaube, das gehört mittlerweile fast schon zum Standard dazu. Aber da sehen wir immer wieder Athleten, Athletinnen mit Vitamin D-Mangel. Und das kann man ganz, ganz günstig supplementieren.
Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich noch gefragt. Also 2.000, 3.000 Einheiten Vitamin D täglich, ne, sagst du?
Ja.
Genau, und eine Sache, die ich sonst ganz, ganz häufig noch auf dem Schirm habe, sind Omega-3-Fettsäuren. Kannst du ja vielleicht auch mal was zu sagen? Es ist ja so, dass wir Omega-3-Fettsäuren in Fisch drin haben und Omega-6-Fettsäuren eigentlich in allen anderen Produkten, die Fette enthalten, eher die ungesunden Fette, die da drin sind. Und was die DGE empfiehlt, ist, dass wir ein Verhältnis von 1 zu 10 haben. Also einmal Omega-3 zu 10-mal dem schlechten Omega-6. Und dann gibt es verschiedene Quellen und die sagen aber teilweise, dass wir bei einem Verhältnis von 1 zu 100 sind. Und optimal wäre eigentlich ja irgendwo, wenn man jetzt mal nach Lehrbuch geht, 1 zu 1, um zum Beispiel einfach Entzündungen auch im Körper wieder zurückzufahren. Was ist da deine Meinung zu?
Also das geht schon in die Richtung und ich habe tatsächlich auch schon Margarineprodukte gesehen, die sagen ja Omega-Fettsäuren und dann sind da ganz viele Omega-6-Fettsäuren drin. Also man muss nicht unbedingt die Fischölkapseln nehmen, ehrlich gesagt. Also das Superfood, was man ganz viel irgendwo reinmachen kann, sind einfach Leinsamen, Leinöl. Das hat eigentlich ein super Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ne? Wenn man jetzt auf ein normales Ernährungsprodukt draufschaut, steht ja immer drin, wie viele gesättigte Fettsäuren drin sind. Da sollte möglichst wenig drin sein. Also alles, was hartes Fett ist. Ne? Und du hast es jetzt schon genauer aufgeteilt, sozusagen also so mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die stehen in den seltensten Produkten drauf. Aber wenn man das mit einer guten Ölauswahl macht, also sozusagen Walnussöl, Leinsamen isst, braucht man meines Erachtens nicht unbedingt den nicht unbedingt die Fischölkapseln. Ne? Das ja, kann der Körper dann eigentlich ganz gut selbst herstellen. Ich persönlich finde auch, weiß nicht, ich habe das, die meisten Dinge habe ich zu Hause mal ausprobiert und ich habe aber gemerkt, das stößt mir einfach nach Fisch auf. Ne? Also ich mag das persönlich auch nicht so. Ja, genau. Also ja, wir haben die Leinsamen hier in Deutschland, die, ne?
Ja, nee, aber ist ja auch schon mal ein schöner Hinweis. Das ist ja auch manchmal schön, einfach zu hören, dass es halt eben keine Pille oder so sein muss und dann zum Leinöl greift, zu den Leinsamen greift. Das machen ja auch schon viele nicht. Oder ein Walnussöl kaufen und dann ist man da auch schon ganz gut aufgestellt.
Genau, ganz wichtig, nicht das Erhitzen zu stark, ne, weil dann entstehen die bösen Transfettsäuren. Also das bitte dann sozusagen kalt irgendwo mit rein. Also Leinsamen in den Porridge, Leinöl, wie gesagt, kalt auf dem Salat drauf, ne, oder irgendwo anders drauf. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, wer jetzt hier zuhört.
Ja, ja, sehr cool. Was ich sonst noch ergänzen würde, aber das ist dir sicher auch klar, für Veganer natürlich Vitamin B12. Ne? Also die Veganer oder Vegetarier haben damit ja häufig so ein bisschen zu kämpfen. Ne?
Muss man eigentlich nicht aktiv machen. Also man muss nicht das teure Veganer-Vitaminprodukt kaufen. Mittlerweile sind so viele von den veganen Produkten mit Vitamin C, mit Vitamin B12 zugesetzt, dass wir kaum noch Veganer haben mit Vitamin B12-Mangel. Wenn, dann der Eisenmangel. Ne? Also auf den Eisenmangel schaut kaum jemand, gerade die sportlichen Veganerinnen, VeganerInnen.
Ja,
genau. Wer da sicher gehen will, was am besten hilft oder was am besten sozusagen in den Alltag passt, ist eine Vitamin B12 angereicherte Zahnpasta. Da nimmt man Vitamin B12 auch gut auf.
Sehr cool, das habe ich auch noch nicht gehört.
Hat man es ganz sicher. Oder sagen wir mal so, die größte Gefahr, einen Vitamin B12-Mangel zu entwickeln als VeganerIn, wäre tatsächlich, wenn man alles selbst kocht. Ne? Wenn man keine sozusagen veganen Fertigprodukte zu sich nimmt. Weil die Fertigprodukte sind, wie gesagt, meistens schon mit Vitamin B12 angereichert. Das geht bei der Mandelmilch los. Ne? Beispielsweise jetzt. Ne? Muss man mal hinten drauf schauen. Ganz viele vegane Produkte ist einfach angereichert. Und eigentlich kommt das Vitamin B12 ja auch nicht aus den Tieren, sondern irgendwie auch teilweise aus Algen. Ne?
Ja, ja.
Muss man nicht unbedingt zusetzen. Eher das Eisen. Da wirklich eigentlich Appell an alle SportlerInnen, mal die Eisenspeicherwerte messen. Die meisten Mädels stellen es dann irgendwie bei der Schwangerschaft fest, dass sie einen Eisenmangel haben. Genau, das ist dann eher ungünstig. Weil da ist einfach, wir haben viel Eisen in den veganen Produkten, aber eben durch die guten, eigentlich guten Ballaststoffe, durch Zink, durch Magnesium, wird das Eisen, wird die Aufnahme des Eisens verhindert.
Mhm. Bevor ich die letzte Frage stelle, kannst du mal eine grobe Schätzung vielleicht abgeben? Wie verbreitet ist der Eisenmangel bei den Ausdauersportlern? Also du hast jetzt gesagt, das ist ein Riesenproblem. Nur mal so aus Erfahrung, sagst du es vielleicht?
Also sozusagen erniedrigte Werte, erniedrigte Eisenspeicherwerte, so dass sie zu Trainingsmüdigkeit führen, 25-30%. Also da gibt es auch große Erhebungen, beispielsweise von Schweizer Kader-SportlerInnen. Genau, also sozusagen 25-30% von den veganen Athletinnen deutlich höher, wenn nicht bewusst auf eine Eisensupplementation gesetzt wird.
Ja, super. Dann käme jetzt schon meine letzte Frage. Und zwar macht ihr ja auch bei euch in Berlin Leistungsdiagnostik, bietet ihr an. Mhm. Würdest du das einem Menschen, der anfängt, Sport zu machen, empfehlen, sich da vorher mal aufs Laufband zu stellen, um so einen Status quo zu erheben? Und würdest du das vielleicht auch für Sportler, die vielleicht schon länger dabei sind, jährlich oder alle 3 Jahre mal empfehlen? Ist das ein Thema?
Ja, ich meine auf jeden Fall, das ist in der Sportmedizin, in der internistischen Sportmedizin ist das eigentlich das tägliche Brot oder allgemein in der präventiven Medizin. Und die meisten gesetzlichen Krankenkassen bezahlen das auch alle 2 Jahre. Im olympischen Sport oder im Kadersportsystem machen wir das sogar jährlich. Und eigentlich muss man sagen, es gibt das Präventionsgesetz seit 2015 und da steht eigentlich schon drin, dass diese sportärztliche Vorsorgeuntersuchung eigentlich nur ein bisschen der erweiterte Check-up 35+, den man sonst beim Allgemeinarzt macht, aber eben für alle Leute, die entweder aktiv sind oder aktiv werden wollen, also für alle Menschen hoffentlich, zu empfehlen ist und dass die Krankenkassen das auch zu unterstützen haben. Wenn jetzt jeder in Deutschland das machen würde, dann hätte man seinen Termin in der Sportmedizin erst in 3 Jahren. Aber grundlegend aktuell sieht es eigentlich so aus, dass man da, wenn man nahe einer Großstadt wohnt, einen guten Termin bekommt. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich sage mal so viel Zeit mit einem Arzt, ne, also der klassische Allgemeinarzt, Allgemeinärztin hat 7,5 Minuten pro Patient pro Quartal Zeit. Mhm. Und man kann deutlich mehr Zeit mit jemandem, der genau geschult darauf ist, auf diese Lifestyle-Changes, an so einem Vormittag, sage ich mal, Zeit verbringen. Also die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Und ich meine, das ist ein Teil meines Berufsbildes. Ich sage es nur eine Zusatzbezeichnung. Aber ich kann es einfach nur wärmstens empfehlen, dass das, was wir hier so angerissen haben an Themen, dann individuell auch besprochen werden kann. Mhm.
Ja, super. Vielen, vielen Dank schon mal für die ganzen Infos. Genau, du hast den Hinweis schon gegeben. Das sind natürlich alles keine pauschalen Regeln, sondern das sind natürlich irgendwo Empfehlungen oder ja, vielleicht so Inspirationen. Man muss für sich individuell natürlich nochmal schauen. Vielen Dank schon mal dafür, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast. Wo kann man dich finden, wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte? Wie werden wir auf dich aufmerksam?
Also ich bin, sag ich mal, kontaktmäßig am ehesten bei Instagram unterwegs. Da habe ich das Alias Running Power. Und beruflich wird es aber so sein, dass ich erstmal die nächste Zeit nochmal in der Klinik bei wirklich stationär eingewiesenen Patienten arbeiten werde. Das heißt, so rein ärztlich bin ich sportmedizinisch in der nächsten Zeit eigentlich nur für die Leichtathletik-Kadersportler zugänglich. Und über Instagram kann man aber, sage ich mal so, dem sportlichen Teil meines Lebensstils zumindest verfolgen.
Genau. Super
cool. Aber insbesondere Sprechstundenangebot, ne, weil ich einfach auch noch in der Facharztausbildung bin, kann und will ich dann auch nicht machen. Aber ich kann immer wärmstens jemanden empfehlen, wenn jemand weitermacht.
Perfekt. Sehr schön. Dann wissen meine Hörer vielleicht, wo sie sich melden können. Vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du die Zeit genommen hast. Und dann würde ich mich schon verabschieden.
Okay, alles klar. Dann tschüss.